Wir haben Donnerstag, den 7.3.2024. Hallo und herzlich willkommen zur 290. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich.
Hallo Hanna.
Ja, da sind wir. Schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Nein, Marco ist im Urlaub und wir machen hier gemeinsam, halten wir das Ganze aufrecht, die Aufnahmedisziplin und haben vorab ein bisschen Hausmeisterei. Das darf ich immer nicht sagen, wenn Marco da ist.
Ja, schneidet der bestimmt raus.
Wir wollen hinweisen auf die Newsletter. Der Mikro-News-Newsletter gehört logischerweise zu diesem Podcast und der Auslandsbericht-Newsletter gehört zu Foreign Times. Wir freuen uns, dass ihr uns mit Spenden, Premium-Abos und Daueraufträgen unterstützt, denn nur so können wir den Hauptpodcast weiter aufrechterhalten. Und wer uns mit Premium-Abos und Abos unterstützt, kriegt auch Premium-Content. Und es gab in letzter Zeit einiges an Premium-Content, für den es sich gelohnt hätte, ein Abo zu haben. Es sind in den letzten Wochen etliche Foreign Times erschienen und auch ein Mikrogespräch, das im Moment noch im Premium-Abo sitzt. Ihr könnt uns sehr gern kontaktieren. Wir freuen uns über Dialog und Gespräche, Kritik, Lob und Hinweise. Entweder über Mastodon, @mikroökonomen auf dem Server podcast.social oder über Reddit, wo wir auch @mikroökonomen heißen. Natürlich könnt ihr auch Kommentare im Blog hinterlassen oder dem Marco eine Mail schreiben und der behält dann die doofen und schickt die guten weiter. mh@mikroökonomen.de Außerdem könnt ihr uns natürlich auch persönlich erreichen, vorrangig über Mastodon, wo wir alle als Team vertreten sind und ihr findet unsere Profile über unseren Blog. So, das waren die Vorhinweise und dann sprechen wir natürlich nicht über verschiedene Themen, Ulrich.
Ja, ich möchte heute nicht über den Benko sprechen, weil ich glaube, die Geschichte ist jetzt zu Ende. Ich hatte aber noch andere Themen hier in der Queue, über die wir auch alle nicht sprechen. Ne? Reddit hast du gerade schon gesagt, ich dachte, da an der Börsengang wäre irgendwie interessante Aspekte dran, weil es gibt da so reservierte Aktien für besonders aktive Redditor, Redditoren, wie heißen die auch immer. Aber im Endeffekt völlig langweilige Geschichte. Ich dachte, jetzt probiert mal jemand wieder so einen coolen Börsengang mit Gamification drin oder sowas. Aber nein, sehr langweiliger Börsengang. Naja, und ich sehe, du hast auch schon zwei Themen jetzt aufgeschrieben, nochmal schnell.
Genau, wir sprechen heute nicht über die Grünen, das liegt daran, dass wir über Christian Lindner sprechen und man muss ja ein bisschen ausgewogen bleiben, deshalb sprechen wir heute nicht über die Grünen, sondern über Hubertus Heil und Christian Lindner. Ist mal was ganz Neues. Und genau, auch nicht über Tesla. Das würde sich ja ansonsten anbieten, weil das ist ja so.
Ja, jedes Mal kann ich ja auch nicht über Tesla reden, wenn ich hier auftauche.
Ehrlich gesagt, es wird ja auch zunehmend uninteressanter bei Tesla.
Ja, genau, einmal im Jahr reicht jetzt.
Ja gut, aber über Resilienzbonus für Solarmodule wollen wir offensichtlich sprechen. Erzähl.
Ich hatte das Thema vor 3-4 Wochen schon mal bei uns in den internen Chat geworfen und das vorgeschlagen, hat sich aber keiner genommen, deshalb muss ich das jetzt machen. Zwischendurch dachte ich, Mist, die Lage der Nation hat ja das Thema jetzt weggeschnappt, aber die haben das dann doch von einer ganz anderen Seite beleuchtet, als ich das jetzt heute beleuchten möchte. Mir geht es eher so um so ein Pro-Kontra-Resilienzbonus, Pro-Kontra-Zölle, Pro-Kontra-direkte Industrieförderung, was man alles machen kann. Also worum geht es? Wir haben einen extremen Preisverfall bei Solarmodulen, getrieben von China, getrieben von hohen Subventionen, teilweise auch von hohem Lagerbestand. Diese Flut an chinesischen Modulen, manchmal wird geschrieben Billigmodul, stimmt aber gar nicht, weil das so impliziert, dass die auch schlecht sind, sind sie gar nicht. Das sind völlig wettbewerbsfähige, teilweise sogar sehr gute Module, die in China hergestellt werden und jetzt halt zur Hälfte, teilweise sogar noch weiter drunter im Preis der Preise verkauft werden, die noch vor 12, 15 Monaten gültig waren. Das Problem ist, die europäischen und die deutschen Hersteller können nicht mithalten.
Gibt es überhaupt noch deutsche Hersteller?
Ja, es gibt einige wenige, die Module zusammenschrauben. Und es gibt vor allem, der jetzt groß in der Presse war, die Firma Meyer Burger. Das ist aber eigentlich eine Schweizer Firma, die aber in Sachsen produziert, in Freiberg, da wo früher auch schon mal ein Haufen Solarfabriken waren. Die haben jetzt damit ganz konkret gedroht, in Deutschland die existierende Produktion runterzufahren. Also haben es eigentlich auch beschlossen, außer mit Pistole auf der Brust. Entweder wir kriegen jetzt noch mal einen Haufen Geld vom Staat oder wir machen die Fabrik hier zu. Weil in den USA werden wir gerade mit 3-stelligen Millionenbeträgen für den Bau einer neuen Fabrik angelockt. Und dann gehen wir halt in die USA. Aus der Ecke und genau, also wirklich genau von dieser Firma Meyer Burger kommt ein Vorschlag. Das ist der sogenannte Resilienzbonus. Dieser Resilienzbonus soll die Einspeisevergütung für Solarzellen erhöhen, wenn der Fertigungsanteil in Europa höher wird. Das heißt, es wird jedes Glied der Kette berücksichtigt. Es gibt extra eine, ich sage jetzt einfach eine Zahl, das ist ja nur ein Vorschlag, das ist politisch nicht übernommen worden. Es gibt einen Cent mehr, wenn das Silizium aus Europa kommt. Es gibt wieder einen Cent mehr Einspeisevergütung, wenn der Wafer in Europa produziert wird. Es gibt wieder einen Cent mehr, wenn die Zelle in Europa produziert wird. Es gibt wieder einen Cent mehr Einspeisevergütung, wenn das Modul in Europa zusammengeschraubt wird. Das ist im Endeffekt die Idee dahinter. Und die Idee ist halt nicht, die Firma zu subventionieren. Es ist nicht das Ziel, eine Branche zu subventionieren oder nur deutsche Firmen oder europäische Firmen zu machen, sondern es wird der Produktionsstandort gefördert. Das Gute an dieser Idee ist, dass man halt wirklich versucht, die gesamte Kette zu fördern. Das ist eine der Sachen, die man erreichen möchte. Bei der ganzen Förderung wird ja nicht diskutiert, dass wir billigere Solarzellen haben wollen oder eine billigere Produktion aufbauen wollen. Darum geht's nicht, denn billigere Module können wir einfach kaufen in China. Sondern das Ziel ist, wir wollen eine Unabhängigkeit zumindest in einem gewissen Rahmen von China bekommen. Und in dem Fall, wo China uns die Module nicht mehr verkaufen will, wo wir China boykottieren wollen, weil sie Taiwan überfallen, möchten wir trotzdem in Europa in der Lage sein, weiterhin Solarzellen für die Energiewende zu produzieren. Das wird kein hundertprozentiger Ersatz von China sein, aber man kann sich sicher sein, wenn man bestimmte Teile der Kette überhaupt nicht hat, wird man sie halt auch nicht vergrößern können. Das heißt, wir müssten jetzt dafür sorgen, dass wir weiter Wafer produzieren können, dass wir weiter Silizium produzieren können, dass wir weiter Zellen produzieren können, weil sonst ist das Know-how für den Aufbau weiterer Fabriken komplett aus Europa verschwunden und wir werden nicht in der Lage sein, die dritte, vierte, fünfte Fabrik dazuzubauen. Denn ohne ein oder zwei Fabriken als Startgrundlage ist das Know-how halt weg. Dann sind die Maschinenhersteller nicht mehr da, dann sind die Ingenieure nicht mehr da und so weiter. Deshalb ist der Resilienzbonus, der die gesamte Kette jeweils fördert, aus dieser Sicht eine gute Idee. Nachteil an der Lösung ist, über die Einspeisevergütung ist das eine Lösung, die eher auf Deutschland zielt. Zweitens, dadurch, dass jeder Teil der Produktionskette einzeln gefördert wird, ist es eine recht feinteilige Lösung. Aber jetzt auch nicht super fein. Es ist keine Einzelunternehmensförderung, sondern es ist egal, ob es 1, 2 oder 17 Unternehmen in Europa gibt, die die Dinger produzieren. Der Produktionsschritt ist das Entscheidende. Der andere Nachteil ist, man muss natürlich darüber hinbekommen, dass die Module aus Europa dann weiterhin wettbewerbsfähig sind, sprich mit den chinesischen Preisen mithalten können. Und das bedeutet, dass man unter Umständen sehr häufig nachschärfen muss. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass der Zusammenbau von Solarzellen zu den Modulen eine Sache ist, die man in Europa relativ gut zu ähnlichen Preisen hinbekommt wie in China. Dass aber auf der anderen Seite die Herstellung von Rohsilizium oder den Wafern ein ganzes Stückchen schwieriger ist, weil da teilweise ziemlich hohe Energiekosten dran hängen. Gerade an der Herstellung von Silizium hängen hohe Energiekosten dran. Und das muss man dann halt auch möglicherweise viel stärker schärfen. Und man muss halt für jeden Teil der Kette wieder selber die Förderung dann einstellen, weil es nützt ja nichts, wenn der Rohsiliziumhersteller weiterhin nicht wettbewerbsfähig ist, sondern man muss jeden Teil der Kette dann so fördern, dass er mit den Preisen aus China mithalten kann. Nicht ganz einfach, aber großer Vorteil der ganzen Geschichte ist, man fördert die gesamte Kette und das Fördern ist vergleichsweise preiswert, weil man nur den relativ geringen Teil der Solarproduktion fördert, der aus Europa kommt. Es wird Europa durch einen solchen Resilienzbonus oder auch durch Zölle oder auch durch direkte Industrieförderung wird das nicht passieren, dass in Europa auf einmal wieder 50%, 60% oder 80% der Solarmodule hier hergestellt werden, sondern der große Teil wird weiterhin aus China kommen. Die haben einfach so viel mehr Know-how, die haben so viel mehr Produktionskapazität, die werden immer am Ende ein bisschen preiswerter sein können. Aber wie gesagt, es geht um so einen Grundsockel, auf den man dann aufsetzen könnte, wenn man ihn wirklich wieder benötigt. Damit habe ich den großen Nachteil im Endeffekt des Zolls auch schon vorweggenommen. Denn ein Zoll würde bei dem Preisunterschied, sagen wir mal, die deutschen oder die europäischen Module, sie sind 30% teurer in der Produktion als die chinesischen. Wenn ich jetzt auf 90% des Marktes einen 30%igen Einfuhrzoll hänge, dann verteuere ich halt 90% des Marktes, während ich im anderen Fall nur 10% des Marktes subventionieren würde. Logischerweise ist die Subvention von 10% günstiger, als wenn ich den Zoll dann nehme. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, Zoll sind doch Einnahmen für den Staat. Stimmt.
Für den Klimatransformationsfonds im Zweifel.
Da könnte man es reinspielen. Aber das heißt, erstmal alle Leute, die sich eine Solarzelle aufs Dach oder aufs Feld oder wo immer hinpacken müssen, müssen die 30% mehr dann bezahlen. Was man natürlich wieder umverteilen könnte. Und dann unter Umständen sogar breiter umverteilen könnte. Ne? Also da könnte man ja dann auch Wärmepumpen mit fördern oder Elektroautos mit fördern oder. Aber erstmal würde man nicht unbedingt dafür sorgen, dass die Solarzellen wieder preiswerter werden. Klar, man könnte eine große Umverteilungsmaschine daraus machen. Man hätte gewissen politischen Einfluss darauf, auf die ganze Geschichte. Trotzdem finde ich persönlich, dass die Förderung und der Aufbau der eigenen Produktion, auch den könnte man natürlich unter Umständen wieder aus den Einnahmen finanzieren. Trotzdem die smartere Lösung ist, als einfach einen Zoll auf den gesamten Markt zu setzen, der dann halt auch wirklich teuer wäre und ja, viel Geld von den Investoren in Solarzellen erstmal wegnehmen würde.
Ja, ist auch europäisch schwierig, weil da muss man, so können wir es ja für Deutschland regeln, mit Zoll müssten wir uns ja in ganz Europa zusammentun.
Ja.
Ja, am Ende ist natürlich ein Zoll immer eine Second-Best-Lösung, muss man auch sagen.
Wobei dieses Europa-Argument ist auch eins, was ich durchaus als Nachteil sehe. Ne? Also was ein Vorteil für den Zoll sein könnte. Denn ich glaube, dass die Einspeisung über das EEG ist halt eine rein deutsche Lösung. Und ich glaube nicht, dass man das Problem, dass die Chinesen einfach viel, viel größere Fabriken haben. Also wir bauen jetzt, glaube ich, in Italien die Fabrik, die dort gebaut wird. Also Italien baut gerade eine relativ große Solarzellenfabrik auf Sizilien. Und wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, hat die eine Produktion von 4 Gigawatt. In China gibt es Hersteller, die bauen gerade Fabriken mit 50 Gigawatt. Und alles in dieser Branche, alles, was irgendwie mit Halbleitern, Solarzellen, Batterien und sowas zu tun hat, sind Industrien, die extrem von den Skaleneffekten leben. Das heißt, wenn du eine 4 Gigawatt Fabrik hast, wirst du die Preise einer 50 Gigawatt Fabrik nie erreichen können. Und die Unterschiede in der Produktion sind teilweise, also die Unterschiede in den Preisen, die du mit einer großen Fabrik sparen kannst, sind teilweise wirklich extrem. Man hat das bei Fernsehern und so hat man das auch gesehen, eine Zeit lang, als die Wafer immer größer wurden oder die Scheiben, aus denen die Panels von den Flachbildschirmen geschnitten wurden, größer wurden. Da war immer der, die größten Wafer produktionstechnisch im Griff hatte, hatte immer sofort einen massiven Kostenvorteil. Und man glaubt das gar nicht so, ist in der Praxis aber wirklich signifikant preiswerter, in einer Monsterfabrik zu produzieren, als in einer kleinen Fabrik zu produzieren, obwohl da im Endeffekt die gleichen Schritte stattfinden, obwohl da die gleichen Maschinen stehen, macht das eine Menge aus, wenn du eine Riesenfabrik hast gegenüber einer kleinen Fabrik. Mein Tesla nennt die Dinger ja, ha, jetzt habe ich Tesla gesagt, deswegen auch Gigafactories, ne, weil die halt gesagt haben, mit den Skaleneffekten können wir billiger sein als alle anderen. Und das gilt für Batterien, das gilt für Solarzellen, das gilt für Halbleiter. Okay, andere Alternative, direkte Förderung der Fabriken. Immer schwierig. Das ist grundsätzlich ziemlich ungewollt. Wenn man überhaupt eine Fabrik direkt mit Subventionen fördert will, macht man es eigentlich nur für Neuansiedlungen. Und eine existierende Fabrik, wie die jetzt Meyer Burger in Freiberg hat, ist ziemlich schwierig, nachträglich zu fördern. Da kann man auch dann wieder überlegen, macht man das über Steuern? Das ist über Steuergutschriften. Das ist ein Aspekt, der bei der Lage der Nation noch ein bisschen diskutiert wird. Man kann Direktzahlungen machen, auch immer sehr unbeliebt, kann immer sofort wieder jemand gegen klagen, kannst du vor die WTO gezogen werden, immer schwierig. Du musst dir überlegen, fördere ich jetzt alle Fabriken, weil im Endeffekt musst du dann ja jede Solarfabrik fördern, kann dann auch unter Umständen teuer werden. Und ich finde das im Wettbewerb auch schwierig, weil das Geld, was die USA jetzt mit dem Inflation Reduction Act raushauen, einfach wirklich extrem hohe Geldbeträge für die Fabriken gibt, die ja auch nicht sofort gezahlt werden, sondern halt clevererweise als Steuergutschrift über 10 Jahre oder teilweise noch mehr verteilt werden. Das wird schwierig in Europa dagegen anzustinken. Deswegen glaube ich, brauchen wir eine andere Lösung, die anders gestrickt ist als die US-Lösung. Und das Resilienzmodell oder der Resilienzbonus ist halt ein anderes Modell und der kann durchaus wirken. Es gibt im Endeffekt noch eine vierte Lösung. Ich weiß allerdings nicht, ob die in Europa überhaupt schon mal irgendwann so gemacht wurde. Ich habe irgendwo so im Hinterkopf, dass es andere Länder gab, die sowas schon mal probiert haben. Aber das waren dann eher so Länder, die WTO-mäßig anders beurteilt werden, weil die als Entwicklungsland bestimmte Dinge machen konnten, die andere Länder, also entwickelte Länder nicht machen durften. Dieses Quotenmodell heißt dann, dass du auf x Module aus dem Ausland ein Modul aus dem Inland vorbauen musst. Ne? Also du fixierst de facto den Marktanteil der ausländischen Module und setzt einen Deckel drauf. Und sagst einfach, ja, der Markt kann wachsen, ihr könnt die dann verkaufen, wie ihr wollt, aber es dürfen nur 80% aus China kommen oder es dürfen nur 50% aus China kommen. Wenn du das gemacht hast, sorgst du halt immer dafür, also dass du mindestens x Prozent eigener Module produzieren musst und die können dann unter Umständen halt auch teurer sein, weil jeder, der dir Module kauft, muss halt auch einen Anteil Module aus der eigenen Region kaufen, also aus Europa kaufen in diesem Fall. Ich finde die Lösung eigentlich gar nicht so uninteressant. Ich halte sie aber nicht wirklich für umsetzbar. Vorteil ist, das wäre eine Sache, die an den europäischen Grenzen wirken könnte. Das heißt, das ist eine Lösung, die für ganz Europa greifen würde. Die würde ja den Durchschnittspreis der Module natürlich erhöhen, weil ja immer die europäischen teuren Module reingemischt werden müssen. Aber ich glaube, das braucht man eigentlich fast gar nicht länger zu diskutieren, das Thema. Ich glaube, das ist subventionstechnisch nicht durchsetzbar. Das wird vielleicht von wegen Freiheit des Marktes, ne, also ich darf kaufen, wo ich will, angegriffen werden. Und auch wenn ich das in der Überlegung her eine ganz spannende Überlegung finde, ist es, glaube ich, in der Praxis nicht durchsetzbar.
Letztlich führt das zu was Ähnlichem wie dem Zoll. Es wird im Durchschnitt teurer, aber die Rente verbleibt nicht im Inland, sondern geht an China. Also zumindest in der Theorie ist es so, dass sich dann ein Preis einstellt, der genauso ist wie der bezollte Preis. Aber dann kriegen die Chinesen den Preisaufwuchs sozusagen und nicht wir. Es sei denn eben, man drückt den Preis durch Subventionen an die Inländer, anstatt eben, dass man akzeptiert, dass die Chinesen einfach dann mehr Geld kriegen, weil sich ein Durchschnittspreis rausbildet. Und entsprechend ist, weiß ich nicht, also natürlich kann es Situationen geben, in denen das besser ist als ein Zoll, aber die Wirkung, was die Verteuerung der Energiewende anbelangt, ist, glaube ich, ähnlich.
Befürchte ich auch. Naja, diese Lösung wird sowieso nicht kommen. Was, glaube ich, ein bisschen mehr diskutiert wurde, sind die ersten beiden Geschichten, ne? Der Resilienzbonus und halt ein stinknormaler Zoll. Vielleicht noch eine kurze Anekdote dazu. In dem Industrieverband, also in der Lobbyvertretung der Solarindustrie, gab es richtig viel Stress wegen des Resilienzbonuses und wegen des Vorschlags. Es sind, glaube ich, 2 Firmen ausgetreten aus dem Branchenverband, die im Endeffekt die Module verbauen, ne? Die genau gesagt haben, nö, ist uns egal, wir wollen halt nur einen Haufen Module haben, die sollen möglichst preiswert sein, wir wollen die Energiewende voranbringen und uns interessiert nicht, ob Produktion hier in Europa großartig stattfindet oder nicht. Ich habe es ein bisschen übertrieben, das haben sie natürlich so nicht gesagt, aber ihnen war wichtiger, möglichst viele Module zu möglichst niedrigen Preisen zu kriegen, weil die montieren die Dinger auf die Dächer und alles andere war denen relativ egal. Der Branchenverband war deutlich positiver gegenüber dem Resilienzbonus eingestellt und ja, hat nichts genützt. Dieses Ding wird so wahrscheinlich nicht kommen, befürchte ich. Ich hoffe dann aber auf der anderen Seite, dass es auch keinen Zoll gibt. Ja, dabei, wir wollen die Dinger halt haben und die sollen preiswert sein. Und dann sage ich mal ganz doof, unsere letzte Hoffnung ist dann, dass Meyer Burger in den USA die Fabriken aufbauen, Joe Biden mit seinem IRA da genügend Solarfabriken hochzieht und unsere Alternative für Solarzellen dann, auch wenn es nicht so richtig geil ist, halt die USA werden. Ja, ich glaube irgendwie, wir werden da keine schöne Lösung sehen. Und ja, nach dem Diskutieren, es gibt eigentlich auch keine richtig schöne Lösung, weder in der Theorie noch in der Praxis, befürchte ich.
Vielleicht ist es eine Mischung, die Lösung ist. Also natürlich müssen wir an manchen Stellen auch aktiv Fabriken fördern, vielleicht in den Sachen, wo wir relativ schnell wieder aufschließen wollen oder die wir für besonders kritisch halten, also den Produktionsschritten. Vielleicht ist es auch so, dass man sich europäisch ein bisschen abstimmen muss, ja, also dass die einen quasi sich auf die und jene Schritte spezialisieren und die anderen auf andere und dann kann man vielleicht gewisse Vorteile ausnutzen, die das jeweilige Land hat. Aber ja, also so richtig klar werden wir jetzt nicht schaffen, dass 1 von 10 Modulen morgen aus europäischer Produktion kommt.
Ich glaube, der Marktanteil liegt im Moment aktuell ungefähr in dieser Ecke, ne? Also so ungefähr da. Ich weiß allerdings nicht, ob das über die gesamte Kette gerechnet wurde, weil es wird meistens das Endprodukt beurteilt, ne? Und die Solarmodule haben halt sehr häufig Solarzellen aus chinesischer Produktion drin und damit zählen die dann beim Solarmodulanteil in die 10% rein, obwohl eigentlich auch in den Solarmodulen dann 50%, 60%, 80% der Wertschöpfung aus China kommen.
Ich glaube, es wäre schon sehr wichtig, sich davon unabhängiger zu machen. Ich glaube auch, dass das ein erklärtes Ziel ist, da strategisch sich besser aufzustellen. Aber es ist vielleicht auch nur ein Langfristziel, weißt du? Also es wird jetzt nicht von heute auf morgen gehen. Ich wäre schon klar für was Spezifisches zu sagen, wir nehmen jetzt die und die Teile der Produktionskette und fördern die. Oder zu sagen, wir machen jetzt europaweit eine gewisse Subventionspolitik. Aber alles, was verteuert, ist halt nicht gut. Ne? Also das ist schon richtig. Wir brauchen es im Moment dringender, überhaupt Solarzellen zu kriegen, als es ist das zweite Ziel sozusagen, da unabhängig zu sein.
Also diese europaweite Lösung, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Und das ist die Sache, die den Resilienzbonus, der ja eher eine deutsche Idee ist, so schwächt und mich befürchten lässt, dass wir am Ende doch einen Zoll bekommen, weil den kann man in Europa, wenn überhaupt, kann man den nur europaweit einführen. Aber ich hatte dann auf Mastodon geschrieben, ja, wir bräuchten so einen Airbus-Moment. Ne? Ich habe mal so einen Politiker-Slogan, ich habe mich so an Politiker-Slogans mal probiert. Da kam allerdings, na, also so europaweit, ne? Man lässt die da das produzieren, von mir aus in Italien die Zellen, da wo die Energie billig ist, in Skandinavien, lässt man das Silizium herstellen, weil das sehr energieintensiv ist und so weiter. Dann schrieb aber jemand, und das fand ich einen sehr guten Einwand dagegen, dass die Flugzeugproduktion halt eine Hightech-Produktion ist. Und die Anforderungen an eine Hightech-Produktion und an eine europaweite Zusammenarbeit und an das Funktionieren ganz andere sind als bei so massenproduzierten Dingen wie Solarzellen. Das mit den Skaleneffekten hat mich ja gerade schon erwähnt. Es ist halt super entscheidend, dass du große Fabriken baust. Und damit werden die Anforderungen dann halt auch andere. Und während du so ein komplexes Produkt, wo nicht so wahnsinnig viel Konkurrenz auf der Welt herrscht, ne? Also im Endeffekt ist ja der einzige Konkurrent von Airbus ist ja Boeing. Da kannst du dir sowas vielleicht erlauben, ne? Die Teile von Südfrankreich, von Toulouse nach Hamburg zu fliegen im extra dafür gebauten Flugzeug. Aber in China leben, glaube ich, die Fabriken davon, dass der ganze Kram an einem Ort steht, dass es alles integriert ist und dass das eher so aussieht wie so ein Thyssen-Standort, wo der Hochofen ist, wo das Walzwerk ist, wo alles auf engstem Raum beieinander steht und die ganze Produktion wie so Rädchen ineinander greift. Und wenn du das über Europa verteilst, verlierst du diesen Vorteil in der Produktion und wahrscheinlich bist du dann am Ende auch wieder nicht wettbewerbsfähig, selbst wenn du die Skaleneffekte hast. Schwierig zu beurteilen.
Nun, ein Teil würde sich natürlich über die Transportkosten, also wenn Transport mittelfristig teurer wird, trifft das natürlich auch Solarzellen. Mhm. Das wird natürlich so sein, dass das Zolläquivalent für CO2-Zertifikate das Transportieren teurer machen wird. Aber das ja, ist dann auch die Frage, wie sehr uns das ins eigene Fleisch schneidet, logischerweise. Mal gucken.
Ja, ich hätte lieber auch eine nettere Zusammenfassung gehabt irgendwie des Themas, aber ich finde es halt wirklich schwierig. Es gibt da keine richtig gute Lösung. Es wird uns auf irgendeine Art und Weise Geld kosten. Wir werden irgendwas machen müssen. Ich fände es auf jeden Fall nicht gut, wenn wir gar keine Produktion mehr hier haben. Das zeichnet sich aber irgendwie so gerade teilweise ab. Sehe auf der anderen Seite aber auch, dass dieses Problem überhaupt noch nicht europäisch diskutiert wird. Die ganze Diskussion um Solarzellen und Unabhängigkeit und Produktion läuft komplett auf der deutschen Ebene. Und ich glaube, das ist erstmal das Erste, was man überwinden müsste und das Problem europäisch denkt. Und dann kann man vielleicht eine Lösung erarbeiten, auch wenn ich, wie gesagt, befürchte, dass die europäische Lösung dann Zoll heißt.
Lustig, ne? Weil das ist ja beim gemeinsamen Agrarmarkt, ist das einmal gelungen und jetzt wird das quasi mühsam teilweise zurückgedreht sozusagen. Aber das Momentum war natürlich ein anderes in 60er Jahren als es jetzt ist. Ne? Also ich meine, letztlich ist es ja das gleiche Argument, das, aus dem wir gemeinsame europäische Agrarpolitik machen, ist halt dieses Unabhängigkeitsmoment. Aber die Welt hat sich halt verändert und es ist nicht mehr, dass wir werden heute nicht mehr Orangen, also Solarzellenberge hier produzieren, die wir dann wegschmeißen.
Sehr schön.
Ja, weil ich meine, das wäre ja sowas, ne? Der Staat nimmt es zu einem Garantiepreis ab, egal wie viel es in Wirklichkeit kostet und wirft es auf den Markt. Aber das ist natürlich, das hat sich einfach weitergedreht, glaube ich. Also das ist nichts, was jetzt genauso noch mit dem Momentum und der europäische Markt war zu dem Zeitpunkt kleiner. Mhm. Also es waren nur 5 Staaten, die sich einigen mussten und die restlichen haben das dann gejoint und jetzt müsste man sich halt mit viel mehr Staaten einigen, ne? Das macht es halt ein bisschen schwieriger, aber am Ende, an vielen Stellen brauchen wir ja offenbar mehr taktische Industriepolitik und das gehört wahrscheinlich auch dazu.
Ja, gut.
Dann ist jetzt schwierig, eine Überleitung zu finden.
Mir fällt auch nichts ein.
Weil es ist ja allein schon schwierig, mich dafür zu rechtfertigen, dass ich über Christian Lindner sprechen möchte. Ja, wir reden über die Aktienrente. Ist schon länger. Ich glaube, insbesondere mit Fred habe ich öfter schon mal über das Thema, ob wir nicht eine kapitalgedeckte oder teilkapitalgedeckte Rente, einen Rentenfonds oder ähnliches bräuchten, gesprochen. Und grundsätzlich klingt die Idee ja charmant. Es gibt ja ausländische Vorbilder, dass man sagt, man finanziert die Rente teilweise oder vollständig aus irgendeinem Fonds, einer Form von Anlage und nicht mehr aus Umverteilung von Beiträgen. Also die Idee ist nicht schlecht. Das große Vorbild sind halt die arabischen Staaten und Norwegen, die eben einen entsprechenden Staatsfonds haben, der unter anderem für die Überwindung der demografischen Probleme herangezogen wird. Das Problem ist halt, dass wir nicht überflüssig viel Öl haben und daraus einfach was anlegen können. Ja, aber es ist sehr im Sinne der FDP und es ist jetzt erstaunlich merkwürdig zu einer Allianz zwischen FDP und SPD gekommen, um eben diese Rentengeschichte zu lösen. Vielleicht erstmal die Rahmenbedingungen, die erstaunlich schwer herauszufinden waren. Also es gab gestern eine Pressekonferenz von Hubertus Heil und Christian Lindner. Das Papier war vorher sogar schon durchgesickert, aber trotzdem gibt es sehr viel Kommentarspalten und sehr wenig Artikel, die zusammenfassen, was da eigentlich gemacht werden soll. Vielleicht auch, wenn man weiß, ein bisschen schwierig zu verstehen ist als Thema tatsächlich. Also das Problem ist, das kennen wir ja, wir haben ein demografisches Problem, dass wir immer weniger Rentenbeitragszahler haben auf immer mehr Rentner. Die Menschen werden älter, die Leute kriegen keine Kinder. Das Problem ist seit 20 Jahren bekannt, oder? 30.
Oder es noch hat länger, nicht geklappt.
Ja. Es hat nicht geklappt, dass wir mehr Kinder kriegen, was die von der CDU lange Zeit propagierte Lösung des Problems war. Und die zwischendurch gefahrene Lösung, das Renteneintrittsalter zu erhöhen, um die Anzahl der Rentenempfangsjahre zu senken, ist absehbar nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Und wir haben ja schon gehört, dass verschiedene Wirtschaftsweise Frauen der Meinung waren, man müsste doch vielleicht das Renteneintrittsalter noch weiter erhöhen, um das Problem zu lösen, also quasi letztlich das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung anzupassen. Auch das wird das Problem nicht lösen, weil ja immer noch zu wenig Kinder geboren werden. So, das ist also die Rahmenbedingung, die wir lösen müssen und die uns ziemlich bald auf die Füße fällt, ehrlich gesagt, und eigentlich ja schon gefallen ist, weil das Rentenniveau schon stark gesunken ist. Also der Anteil der Rente prozentual zum Nettoeinkommen ist ja Steuerbrutto, Sozialversicherungsnetto, woran es gemessen wird, ist schon seit 20 Jahren gesunken. Im Moment liegt das Rentenniveau bei 48% des Steuerbruttos und es lag schon mal bei fast 60%. Und dieses Niveau soll, so ist der SPD-Wunsch gewesen, auf diesem Niveau wollen wir die Rente gern halten. Also wir wollen nicht, dass du und ich und wir alle, je jünger, desto schlimmer, irgendwann nur noch 20% unseres ursprünglichen Einkommens als Rente bekommen. Entsprechend musste man also was tun, um das Einkommen der Rentenversicherung. Jetzt kann man das eben auf zwei Arten machen. Entweder die Beiträge steigen oder die Rente sinkt. Und die SPD hat im Prinzip versprochen, das Renteneintrittsalter nicht weiter zu erhöhen und das Rentenniveau zu stabilisieren. Das mit dem Renteneintrittsalter steht auch im Koalitionsvertrag, der zwar in vielen anderen Punkten nicht eingehalten wird, aber in diesem war es offenbar wichtig. Und entsprechend hat also Hubertus Heil darauf gedrungen, dass es da eine Grundsatzeinigung zu gibt und die Grundsatzeinigung liegt jetzt vor. Die sieht vor, dass die Rentenbeiträge steigen und zwar ziemlich ordentlich bis 2035 um 4,5 Prozentpunkte. Von jetzt 18,6 auf dann 4 Prozentpunkte 22,5. Das ist schon ziemlich viel, muss man sich schon klar machen. Zumal ja, da haben wir auch schon hinlänglich drüber gesprochen, nicht alle Leute Rentenbeiträge zahlen. Und um das jetzt abzufedern quasi, soll eine dritte Säule der Rentenversicherungseinnahmen geschaffen werden. Wir zahlen Beiträge, wir haben einen ziemlich großen Steuerzuschuss schon jetzt. Das ist der größte Einzelposten in unserem Staatshaushalt. Und jetzt soll es also zusätzlich noch das sogenannte Generationenkapital geben. Das Generationenkapital klingt erstmal nett, ist ein Aktienfonds am Ende, in den der Staat einzahlt. Und zwar soll der Staat einzahlen jedes Jahr 12,5 Milliarden Euro. Vielleicht als Vergleichswert, wir haben im Moment 100 Milliarden Zuschuss aus der Steuer zur Rentenversicherung. Also so ein richtig großer Batzen ist es nicht. Die zahlt der Staat also jährlich in einen Fonds, aus dem ab 2035 dann ausgeschüttet werden soll, um damit die erforderliche Rentenbeitragserhöhung um 0,3 Prozentpunkte zu senken.
Mhm.
So, ja. Also, ne, ist jetzt nicht so ein Riesenbatzen in beide Richtungen, aber wie auch immer. Der Punkt ist, also dieser Fonds soll 2035 200 Milliarden Kapital haben und ab dann soll der staatliche Zuschuss nicht weiter steigen, sondern dann soll der zusätzliche Zuschuss aus diesem Fonds bezahlt werden. Das klingt ja zunächst mal nett und als ging es in die Richtung, dass wir eben kapitalgedeckte Rente brauchen, was man eigentlich, also was ein, im Prinzip No-Brainer ist, dass wir kapitalgedeckte Rente brauchen, weil ja auch die Arbeitseinkommen sehr viel weniger stark steigen als die Kapitaleinkommen seit längerer Zeit schon. Das heißt, es macht ja irgendwie Sinn zu sagen, man möchte irgendwie davon profitieren, dass die Kapitaleinkommen steigen, indem man die Rente aus Kapital gewinnt. Das ist ja ein nicht falscher Gedanke und könnte sogar eine quasi links anmutende Idee sein. Das Problem ist aber eben, dass nicht die Kapitaleinkommen besteuert oder mit Rentenbeiträgen versehen werden, sondern dass eben das über den Aktienmarkt direkt erwirtschaftet werden soll. Also Problem kann man relativ sehen. Jetzt gibt es dazu, also kann man dazu verschiedene Meinungen haben und die Meinungen im Internet sind ungefähr so von wir werden alle sterben bis zu, das ist die Rettung der Rentenkasse, kann man ungefähr alles finden. Das ist wirklich verrückt, weil ich habe das einfach eingegeben in den Google News Feed, habe darüber zwei sachliche Artikel gefunden und 50 Kommentare oder so. Jeder hatte gestern schon eine Meinung dazu und die Meinungen waren teilweise wirklich krass. Also auch von Leuten, die es besser wissen sollten. Also zum Beispiel der Vorsitzenden der Deutschen Rentenversicherung, die sagt, oh, damit gefährden wir die einbezahlten Beiträge der Bürger, weil die dann verzockt werden.
Mhm.
Ne, wo ich denke, nein, es geht nicht darum, Beiträge da einzuzahlen, sondern es geht darum, und das ist einer der großen Knackpunkte, Schulden da einzuzahlen.
Mhm.
Also Christian Lindner will Staatsanleihen ausgeben, die dann wiederum für diese Aktienanlage genutzt werden sollen. Und ja. Es ist halt, ich meine, man kann mal kurz drüber nachdenken, ob es schlau ist, einen Kredit aufzunehmen und ihn am Aktienmarkt anzulegen. Das würde man das privat tun? Ich glaube, nein.
Ja, vor allem 100% beliehen, ne? Also de facto.
Ja, also das ist der eine große Knackpunkt, weil das ist halt wirklich dieses, wenn man so einen Fonds anlegt, Irland hat das ja jüngst gemacht, Irland macht das aus Steuereinnahmen. Und zwar haben die eine Sondersteuer auf die großen Tech-Konzerne, die in Irland ansässig sind und daraus diese Steuer wird angelegt. Das heißt, sie sagen letztlich, dass wir attraktiv sind für Tech-Konzerne, ist unsere Ressource und wir besteuern diese Ressource und legen das an. So ähnlich halt quasi in der Logik, wie wenn Rohstoffvorkommen besteuert werden und dann eben das eingezahlt wird. Und Irland macht das auch. Das ist nur auch erstmal nur eine relativ kleine Geschichte, die dann eben auch auf lange Frist angelegt ist. Aber da würde ich sagen, das ist eine im Prinzip schlaue Idee, zu sagen, wir nehmen was, was wir im Überfluss haben und stecken das da rein. Ja?
Ja.
Und so könnte man eben, also ich meine, Norwegen macht es bisher aus Ölvorkommen, aber die könnten das demnächst auch aus Windstrom oder so machen, Wasserstrom. Ne? Also das wären Sachen, wenn man Dinge besteuert, die einfach zusätzlich da sind, dann macht das Sinn. Aber in der Situation, wo wir knapp bei Kasse sind, ich bin auch nicht sicher, wie der Bundesrechnungshof das sieht, ehrlich gesagt, weil, Mr. Schuldenbremse will auf einmal Schulden aufnehmen, also eine Sonderstaatsanleihe dafür rausgeben, wird es ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Will auf einmal Schulden aufnehmen, um damit die Rente zu stabilisieren, anstatt einfach direkt die Rente aus Schulden zu stabilisieren. Ja, und dann ist noch die Frage, ob die Rechnung aufgeht. Das ist das andere, dass eben diese 200 Milliarden vollständig eingezahlt sein werden zu diesem Zeitpunkt, sondern die Rechnung ist quasi, dass die Zinsen auf die Staatsanleihen geringer sind als der mittlere Ertrag am Aktienmarkt. Gleichzeitig wird zugesagt, dass er konservativ angelegt werden soll. Und damit muss man dann halt auf eine Rendite von im Moment über 3% oder sowas kommen, damit überhaupt man bis 2035 schon Gewinne erwirtschaftet, sodass man auf diese 200 Milliarden kommt.
Mhm.
Das ist nicht Verzocken der Rentenbeiträge, aber es ist schon eine Rechnung, die nicht risikoarm ist, sagen wir mal.
Das Geld ist doch ganz normal aus dem Staatshaushalt, ne? Das heißt, das ist auch schuldenbremsenrelevant, oder?
Ich würde sagen, ja. Also ich weiß nicht, wie man es anders machen soll.
Genau, es ist kein Sondervermögen. Das heißt, die 12,5 Milliarden, die wir jetzt da einzahlen, fehlen uns zum Beispiel für Energiewende. Oder was haben wir alles abgeblasen um den Jahreswechsel, Wärmepumpenförderung und alles Mögliche. Die Netzentgelte senken über den Staat, ist dabei gekippt. Deshalb zahlen wir demnächst alle 2 Cent wieder mehr für den Strom. Ja, gut, das ist dann ja eigentlich die interessantere Frage, ne? Wieso dafür jetzt plötzlich Geld da ist. Klar, die FDP will das, die wollte das schon immer. Und wieso dann für andere Sachen kein Geld da ist, ne? Kann man schon kritisch sehen.
Ich sehe nicht, wie man dafür ein Sondervermögen bilden sollte, weil es ja eine Dauerbelastung ist und offensichtlich ja so ist, dass wir Dauerbelastungen nicht über Sondervermögen decken dürfen. Also da sehe ich die Rechtsprechung, würde ich jetzt bisher so interpretieren, dass wir das aus einer Krise heraus machen müssten und Dauerkrisen nicht als Krisen zählen. Weil kann sein, dass Christian Lindner diesen Hintergedanken hat und dann die nächste Regierung wieder, dass es dann eingeklagt wird und nicht weitergeführt werden kann. Also ich meine, das ist ja das, es basiert darauf, dass eine nächste Regierung das nicht wieder zurückrollt. Und in dem Moment, wo sozusagen man das aus Schulden finanziert, der Bundesrechnungshof kassiert das oder das Verfassungsgericht, dann würde man es halt wieder zurückrollen, dann steht man da. Und das, ja, also im Grunde ist es eine nette Idee, die man vor 20 Jahren hätte anfangen müssen.
Ja.
In Zeiten, wo die, und damit fällt Christian Lindner jetzt das gleiche auf den Kopf, wie sonst nur Habeck auf den Kopf fällt, ja, in Zeiten, als es gut lief, ne, also als wir mal beinahe null waren oder positiv angefangen haben, Schulden zurückzuzahlen, da hätte man überlegen können, führt man zum Beispiel eine Sondersteuer für sowas ein. Es ginge ja, also es wäre problemlos möglich, jetzt zu sagen, wir machen eine neue Sektsteuer. Nein, aber ne, wir könnten zum Beispiel irgendeine transformationsrelevante Steuer machen, um mal verrückt durch die Gegend zu spinnen, also sagen, wir besteuern jetzt Dienstwagen. Nein, also ne, man überlegt sich was, was die richtige Steuerungswirkung hat. Kapitalerträge, sowas. Und dann legt man diese Steuer an und macht die zweckgebunden. Das ist auch nicht 100% sauber, weil man Steuern nicht, also ne, man kann Steuern mit einem bestimmten Grund erheben, aber man kann sie letztlich nicht zweckbinden für eine bestimmte Ausgabe. Aber man kann natürlich sagen, wir machen jetzt zur Entlastung der Rentenversicherung eine bestimmte Steuer und das zahlt man dann ein, solange bis diese Steuer kassiert wird und in den allgemeinen Haushalt fließt, wie die Sektsteuer. Aber das wäre ein Weg, wo ich sagen würde, das könnte man machen, wenn wir nicht gerade in einer Rezession wären. Weil im Moment macht es natürlich auch keinen Sinn, jetzt noch mehr Steuern zu erheben. Aber das wäre irgendwie eine gangbare Lösung, um das Gleiche zu erreichen. Aber das ist natürlich jetzt nicht so FDP-sinnig und ich finde das aus politischer Sicht sehr interessant, weil warum es jetzt hier zu so einer sagen wir klanglosen Einigung im Grunde, also sagen wir klanglos nicht, weil da ist ein Jahr drüber geredet worden am Ende, aber am Ende ist es so, dass offenbar ja doch einiges möglich ist, wenn es im Sinne der FDP, des FDP-Programms ist und man dann sogar so eine Allianz zwischen SPD und FDP möglich ist und eben wenn es nicht direkt die Wahlversprechen der FDP betrifft, dann eben nicht. Und ich habe lustige Kommentare dazu gelesen. Also zum, wie gesagt, die Vorsitzende der Deutschen Rentenversicherung ist nur eins der Beispiele. Ich habe auch über den grünen Klee lobende Kommentare gelesen, in den einschlägig liberalen Medien natürlich, aber das war schon lange notwendig. Jetzt geht es die Trendwende, so wird es jetzt weitergehen und sowas. Am witzigsten fand ich aber eigentlich die Leute, die gesagt haben, das ist nur Lindners Kuh, damit die Kapitalerträge steigen. Also quasi, der Lindner kauft jetzt jedes Jahr im Umfang von 12,5 Milliarden Euro Aktien und damit werden die Aktienpreise so in die Höhe schnellen, dass doch wieder nur die Kapitaleinkommen davon profitieren. Wo ich denke, macht euch mal klar, wie viel Umsatz am Kapitalmarkt gemacht wird.
Da machen die 12,5 Milliarden, tut nichts zur Sache, ja.
Ja, also es ist nur eine Maßnahme, um die Reichen reicher zu machen, das habe ich jetzt auch schon gelesen. So kritisch muss man es jetzt auch nicht sehen.
Der Taz-Kommentar war, ja, genau, ging auch in die Richtung, ja. Den habe ich dann auch gelesen, habe ich auch gedacht, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Kritikpunkt ist. Vor allem ist denn, also ist es doch auch noch gar nicht raus, wie das Geld angelegt wird. Ne? Das fände ich jetzt da total interessant. Bleibt das Geld in Deutschland? Bleibt das Geld in Europa? Oder machen wir es weltweit? Weil das wäre einer der ganz wenigen Punkte aus meiner Sicht, die ein richtiges Argument dafür für eine Anlage in einen kapitalgedeckten Stamm in die dritte Säule, wie auch immer, gehen würde, wenn man dann sich, wenn man das Geld dann außerhalb von Volkswirtschaften investiert, die das demografische Problem haben und damit dann ganz explizit, ja, nach Indien geht oder was weiß ich mit dem Geld geht und das Geld halt weltweit streut und nicht das in Deutschland oder in Europa, wo ja die Probleme teilweise sehr ähnlich sind. Ne? Aber wir wissen ja auch, okay, China hat das Problem am Ende auch, ne? Durch die Ein-Kind-Politik. Ja. Aber man hat zumindest die Option, das zu machen. Die zweite Frage, die ich mir stellen würde, kriegen wir die Diskussion wie beim norwegischen Staatsfonds, ne? Also diese ESG-Diskussion, ne? Wie legen wir an? Kaufen wir einfach alles über einen Aktienindex, einen weltweiten oder einen europäischen? Oder fangen wir doch an, aktiv zu steuern und nehmen dann Rüstungskonzerne, Ölkonzerne, klimazerstörende Konzerne raus? Aber das ist alles überhaupt noch nicht definiert, ne? Man hat ja jetzt gerade erst den Beschluss gemacht und die Details wissen wir wahrscheinlich noch nicht.
Ja, und da muss man jetzt auch sagen, ich habe nicht so viel Vertrauen da rein, dass man eine, also ich meine, es ist sowieso nicht ohne Fondsmanagement zu betreiben und das ausgerechnet eine Institution der deutschen Bundesregierung ein gutes, aktives Fondsmanagement betreibt, wage ich zu bezweifeln.
Wir machen einfach ein Unterkonto in Norwegen auf. Ich glaube, die machen das ganz gut.
Ja, also wie gesagt, es ist die Rede von konservativer Anlagestrategie, aber mehr ist halt noch nicht. Und das würde natürlich so einer breit gestreuten Anlage in Entwicklungsländern ein bisschen entgegensprechen und eher dafür sprechen, dass wir viel in Rüstungskonzerne und sowas investieren. Ja, das ist ein Teil dessen, was völlig offen noch ist, auch wie dann die, ne, ist das eine unabhängige Einheit, wird das aktiv gemanagt oder nicht, ne? Das sind alles so Sachen, wo man schon im Detail noch viel drüber sprechen und auch viel falsch machen kann. Mhm. Wie gesagt, also ich sehe das eigentlich so, dass es so grundsätzlich eine sinnvolle Unterstützung ist, auch weil ja das mit Riester am Ende nicht geklappt hat, ne? Also weil natürlich ist der andere Weg, der lange schon gegangen worden ist, zu sagen, die Leute sollen subventioniert selbst investieren am Ende. Aber das funktioniert halt nicht, weil das ja dann das also eben nicht aus Schulden finanziert ist, sondern auch noch vom Einkommen weggehen muss und damit eben die Leute, die am Ende mit einem niedrigen Rentenniveau da sitzen werden, halt auch nicht in dem Umfang geriestert haben, dass es sich auszahlt. Und damit stabilisiert es die Rente nicht, weil sonst müsste man ja dann sagen, okay, ihr habt jetzt alle so viel Riester-Rente, dass wir das Rentenniveau senken. Mhm. Ja, das wäre dann die logische Konsequenz. Und so sieht es halt bei weitem nicht aus, alle Subventionen zum Trotz und übrigens auch deshalb, weil die Kosten, ja, ne, dadurch, dass es eben subventioniert ist, dadurch werden ja im Grunde nur die Kosten von diversen Fondsprodukten, ne, gestiegen durch die Subvention. Und das ist halt sowas, ne, das kann halt auch passieren, dass letztlich auch, wenn der Staat jetzt was anlegt, es für den Staat viel weniger ertragreich ist als für einen privaten Investor, weil ein bestimmter Bias in die Richtung ist, dass man bestimmte Produkte kaufen muss, dass es darauf eine gesetzliche Verpflichtung gibt und dann kann man die Produkte halt so anbieten. Ich halt, sehe das nicht für ausgeschlossen, dass es auch da eben nicht die effizienteste Art ist, Geld anzulegen am Ende. Mhm. Aber ja, der große Knackpunkt ist für mich diese Schuldenfinanzierung. Das finde ich, also es ist völlig kontraintuitiv, weil es ganz klar eine Wette ist auf sowohl die Verzinsung von Staatsanleihen als auch den Ertrag und eben wenn 2034 wir einen großen Einbruch am Aktienmarkt haben, dann können wir 2035 nicht entnehmen. Mhm. So, ne, das ist einfach, das auf so ein Zieldatum festzulegen, ist halt maximal dämlich dann und können wir überhaupt nicht absehen, ne? Das heißt, am Ende muss man damit kalkulieren, dass das nicht dann verfügbar ist, wenn man es braucht. Und es ist halt lächerlich klein. Also das wird jetzt eben nicht die große Entlastung sein.
Mhm. Ja.
Das Generationenkapital zu nennen, finde ich darüber hinaus auch ein bisschen, also da fühle ich mich persönlich von angegriffen, da ich ja zu der Generation gehöre, die sehr viel später Rente bekommen wird. Und weil am Ende ist die gleichen Menschen sagen, wir können nicht die Schuldenbremse lockern, weil es einen Generationenvertrag gibt und wir zukünftigen Generationen keine Schulden hinterlassen wollen. Ne? Und es wäre 10-mal mehr dadurch getan, wenn wir die Schuldenbremse lockern und sauber investieren würden, als jetzt über einen quasi auch Schulden zukünftigen Generationen ein sogenanntes Kapital zu hinterlassen. Also ich bin wirklich Freundin der Idee, dass grundsätzlich wir in den Kapitalmarkt müssen, aber unter der Prämisse finde ich es halt lächerlich.
Ja, übrigens, weil der Name so schön ist, Generationenkapital, ne, der schreit ja quasi danach, die Erbschaftssteuer zu nehmen für die Finanzierung. Ne? Ja. Aber wer hat die Idee? Die FDP. Und damit wird es natürlich nichts wie deine ganzen anderen Gegenfinanzierungen, die wir in dem ersten Teil besprochen haben, auch. Das wird halt nicht passieren. Dienstwagensteuer und so weiter. Die möchten halt keine Steuererhöhung haben. Und deshalb machen sie den Teil dann schuldenfinanziert. Da geht das dann auf einmal, naja, sehr strange.
Ich frage mich halt wirklich, ob man sowas nicht, wenn man jetzt nicht ideologisch verdingst wäre, ob man nicht eine schlaue Verbindung mit dem Transformationsfonds machen könnte.
Mhm.
Ja, über Beteiligungen zum Beispiel an Zukunftsinvestitionen und solche Sachen.
Mhm.
Also abschöpfen letztlich, was wir jetzt in Transformation leisten.
Der Staat baut selber die Solarparks auf und steckt sich die Rendite.
Ja.
Ja, vielleicht. Ja, aber dann wird wieder diskutiert, dass der Staat doch sowas gar nicht steuern kann und er ist doch viel zu doof für alles. Deshalb soll er ja nur Schulden machen, das Geld der Wirtschaft geben und die macht dann über die Aktien die total tolle Rendite.
Und die zahlen dann eine Sondersteuer auf ihr Solareinnahmen in 20 Jahren.
Ja, und das ist halt das grundsätzliche, die grundsätzliche Weltsicht der FDP. Hm. Und deshalb glauben die auch einfach nicht daran, dass der Staat selber das Geld mit dem Hörnmultiplikator an ausgeben kann, als das in so einen Fonds zu stecken. Und eigentlich wissen wir, dass Investitionen in Infrastruktur, dass Investitionen in die Bildung und ähnliche, ne, immer die Klassiker, die da genannt werden. Und das kann eben auch die Energiewende sein, aus meiner Sicht, wenn man sich heute den Payoff anguckt von Solaranlagen im großen Stile. Das sind, ne, und selbst von Batterien. Ich habe da vor kurzem einen Podcast zugehört. Die rechnen intern mit 12-15% Rendite auf Batterien, große, die du einfach ins Stromnetz packst an eine günstige Stelle und dann Überschussstrom einspeisen in die Batterie. Und wenn der Strom teuer ist, holst du ihn wieder aus der Batterie raus. Das sind Märkte, wo durchaus Renditen möglich sind und die sind bei Solarparks wahrscheinlich auch drin. Vielleicht ist die Idee gar nicht so, jetzt so aus dem Ärmel geschockelt, vielleicht ist die am Ende gar nicht so doof, wie die sich auf den ersten Blick anhört und vielleicht wäre das viel sinnvoller. Aber wir wissen, der Staat gibt das Geld nur schlecht aus und deshalb gibt man es lieber der Wirtschaft. Die erwirtschaftet dann ganz tolle Renditen damit und dann werden aus den 10 mal 12,5 Milliarden halt schnell 200 Milliarden. Und nun gut, muss man dran glauben. Wir sind, glaube ich, beide ähnlich skeptisch. Na, wie gesagt, wenn man eine Erbschaftssteuer nehmen würde, hätte ich durchaus eine gewisse Sympathie für das Modell. Aber das schuldenfinanziert zu machen, ist kritisch.
Ja, dann könnte man ja auch einfach aus der Erbschaftssteuer direkt einen Zuschuss aus der Rente zahlen.
Könnte man, ja, im Endeffekt auch, aber dann könnte man ein bisschen zeitlich strecken, ne? Und auch den, weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, stimmt schon. Es ist halt die Frage, wir sind halt ein ressourcenarmes Land und wir müssen halt uns klarer werden, was vielleicht unsere Ressourcen sind. Mhm. Da es ja nicht Rohstoffe sind, offenbar.
Ja.
Okay, dann sind wir schon flott fertig hier. Und ich kann schon ins Bett. Nein, wir haben noch Gesellschaftsteil und tatsächlich haben wir beide Getränke. Möchtest du anfangen? Hast du parat?
Nein, mach du mal kurz. Ich muss kurz den genauen Namen googeln.
Ich habe was aus Markus Weihnachtsgeschenkkiste.
Ja.
Und zwar, ich habe habe ich schon erzählt, glaube ich, eine größere Kiste mit alkoholfreien Getränken bekommen. Was ganz schön ist, weil ich jetzt auf lange Zeit versorgt bin mit alkoholfreien Mixgetränken und Kribbelgetränken. Und ich würde jetzt, nachdem ich einen Sekt und letzte Woche einen Wein besprochen habe, mal eine Mixbase besprechen. Und zwar war eines der beiden Mixbases in der Kiste war Lauri Juniper Number One. Mhm. Lauri ist eine Firma, die nur alkoholfreie Cocktailbasen oder Mixbasen herstellt. Wenn ich das richtig sehe, ja, ist alles alkoholfrei. Die haben aber diverse, also Sachen, die als Rum oder als Gin durchgehen oder eben auch kribbelige Getränke. Und ich hatte eben den Juniper Number One, das ist halt ein Gin-Ersatz quasi. Und die sagen bewusst nicht alkoholfreier Gin, sondern eben Gin-Feeling nennen die das. Mhm. Ja, es wird aber trotzdem natürlich nach Angabe auch gemixt, ähnlich wie Gin, also mit Tonic üblicherweise. Und hat auch ähnliche Geschmacksnoten wie Gin, also Wacholder hauptsächlich. Es ist aber zum Beispiel nicht klar, wie alkoholfreier Gin normalerweise ist, sondern ist so ein bisschen milchig. Und die sagen, und das finde ich, kann ich schon auch teilen, dass Gin schon halt ein hochprozentiges Getränk ist und der Alkohol schon eine wesentliche Geschmacksnote ausmacht. Und man deshalb jetzt nicht erwarten soll, dass es alkoholfreier Gin ist. Aber dass es eben doch ein Geschmack macht im Tonic, so wie Gin and Tonic und auch eben, wenn man Gin-basierte Cocktails daraus mixt, auch so ähnlich drankommt. Mhm. Ja, das stimmt, aber dann ist es ein Gin, den ich nicht mag. Also ja, es schmeckt nach Wacholder und es schmeckt auch nach Rosmarin, also so wie manche relativ stark aromatische Gins. Ne, also das muss man ja sagen, es gibt ja Gins, die schmecken, als wäre man in ein Kräuterbouquet gefallen und es gibt Gin, der relativ stark nach Alkohol und sonst nach wenig schmeckt. Es schmeckt sicher eher auf der Seite Kräuterbouquet. Und für mich schmeckt es zu viel nach Aroma. Mhm. Beziehungsweise vielleicht auch nach dem falschen Aroma. Wie gesagt, es gibt ja viele, also auch bei Gins gibt es ja diverse Geschmacksrichtungen und man mag nicht alle und das ist, glaube ich, da so ähnlich. Ich habe es mit verschiedenen Tonics ausprobiert und das ist schon so geschmacksintensiv, dass man es nicht mit einem stark geschmacklich relativ fortschmeckenden Tonic noch kombinieren will, sondern wenn, muss man es, glaube ich, mit einem relativ neutralen Tonic trinken. Sonst hat man dann so Beere, Wacholder, Rosmarin, Zitrone, alles mögliche und kriegt so leicht einen Anfall. So, also ich habe es mit einem klassischen, wenig vorschmeckenden Tonic getrunken und gut kalt und dann kann man es schon durchaus trinken. Aber es hat so Geschmacksnoten, weiß nicht, so meine Mutter hat gesagt, ein bisschen nach Schimmel. So stark fand ich es nicht, aber es hat halt so eine drunter schmeckende, auch relativ starke Limettennote und so ein Kräutergeschmack, der recht bitter auch ist tatsächlich. Und das hat mir nicht so geschmeckt. Also ich habe die Flasche schon ausgetrunken und es hat für einige Abende ein gutes Getränk gemacht. Aber ich finde es nicht, mich hat es nicht so vom Hocker gehauen. Ich weiß aber, dass es viele Leute gibt, die es total toll finden und sagen, es ist auch besser als die meisten alkoholfreien Gins. Und ich würde sagen schon, es schmeckt nach mehr Substanz als die meisten alkoholfreien Gins. Also viele schmecken ja halt wie Wasser mit Wacholdergeschmack. So ist es nicht. Weil sonst, also weil zum Beispiel bei dem stinknormalen Gordons alkoholfrei ist es halt so, den kann man auch mit einem Berry Tonic trinken. Ne? Also der schmeckt selber nach so wenig, dass man den gut mit einem krass geschmacklichen Tonic trinken kann. Und wenn, da muss man sich vielleicht selber einordnen. Also sagen, möchte ich eher was ein bisschen nach Gin schmeckt und dann trinke ich halt mit einem aromatisierten Tonic und dann gibt es für mich ein gutes Getränk oder will ich was relativ viel schon in der Mixbase hat und dann trinke ich es mit einem neutralen Tonic und irgendwie so dazwischen muss man sich, glaube ich, geschmacklich einsortieren. Aber ja, es ist von meiner Seite keine 100%ige Empfehlung, aber kann man sonst mal ausprobieren und zumindest ist es ganz nett, Lauri zu kennen. Ich weiß nicht, vielleicht heißen die auch Lauri. Ist geschrieben mit so einem durchgestrichenen O.
Ja, aber dänisches, glaube, Ö, ne?
Ja, dänisches Ö. Allerdings bin ich nicht sicher, ob es eine dänische Firma ist, ehrlich gesagt. Nicht ganz sicher. Egal. Jedenfalls, die haben viele Mixbases und vielleicht probiere ich nochmal eine andere aus, zum Beispiel die angeblich nach Rum schmeckt. Mhm. Mal schauen. Also das kann man ja durchaus mal verorten und kann man mal ausprobieren.
Schmeckt wahrscheinlich wie karamellisierter Zucker dann im Wesentlichen. Stelle ich mir der Rum, stelle ich mir dann allerdings.
Die haben auch noch, ne, also bei dem Rum ist es auch so, dass die auch da welche haben mit Spices und ohne Spices. Also auch da würde ich dann sagen, es ist schon auch vermutlich auch ein eher geschmacklich angereicherter Rum. Also so würde ich es vielleicht erwarten, wenn ich es jetzt bestelle.
Es gibt übrigens auch ein Wasser, das nur mit Hopfen gemacht ist. Ne? Hatte ich eigentlich mal vor, die als Überraschungsgeschenk zu schicken. Jetzt ist es raus. Habe ich aber nicht gemacht, weil das Porto so teuer war. Dann habe ich da schon Abstand genommen. Da habe ich gedacht, das kostet irgendwie 18 Euro und dann 6 kleine Flaschen. Das ist mir für ein Sixpack dann aber auch zu teuer. Also die haben wirklich nur Wasser mit Hopfen aufgesetzt. Ne? Also man nennt das Bier ja immer so gerne Hopfenschorle, aber das wäre dann halt wirklich mal eine Hopfenschorle. Und die haben halt gesagt, wir wollen kein alkoholfreies Bier machen, sondern wir wollen im Endeffekt nur so einen fruchtigen, zitronigen Hopfen nehmen und den nur mit Wasser machen und gar nicht brauen. Muss ich mal irgendwann ausprobieren. Ich habe aber allerdings wirklich nur den Hersteller im Moment als Bezugsquelle und sonst nichts. Und naja, irgendwie Bier durch die Gegend schicken finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil da so viel Porto dann drauf kommt auf so ein Pack.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja inzwischen, glaube ich, so aus meinen diversen Alkoholverzichtserfahrungen für mich ausgemacht, dass Sachen mit Kohlensäure einfach sehr viel besser alkoholfrei schmecken als Sachen ohne Kohlensäure. Mhm. Also ne, alkoholfreier Sekt geht, alkoholfreier Wein ist sehr schwierig, alkoholfreies Bier geht auch ganz gut. Ne, so, also ich glaube einfach Sachen, die Kohlensäure haben, sind von Natur aus einfacher alkoholfrei zu machen, als das, wo nur der Geschmack aus der Sache kommen muss.
Ich guck das gerade deswegen nach, aber das ist kohlensäurehaltig. Das heißt einfach Hop Water, also ganz doofer Name, Hop Wasser, fertig. 0% Alkohol, 0 Kalorien und dann kommt halt das Aroma aus dem Hopfen. Finde ich zumindest als Idee, könnte das durchaus was sein, als Ersatz für eine Limo. Naja, irgendwann mal ausprobieren. Ne? Jetzt wisst ihr ja, Adressen sind glaube ich immer noch auf der Website. Da haben wir wieder hier um was gebettelt.
Ja, ich meine, meine Getränke gehen ja immer zu Fred und dann muss ich mich mit Fred verabreden, um die abzuholen, was immer ein guter Anlass ist, sich zu verabreden, aber manchmal länger.
Ja.
Ja, aber du hast auch was getrunken.
Ja, ich habe auch ein Pick, und zwar ein Bier, was ich schon mal, glaube ich, hier gepickt habe. Und ich muss das retten. Das ist jetzt meine Lebensmittelrettungsaktion, weil ich habe das auf Mastodon geschrieben, dass ich das getrunken habe. Und dann hat mir jemand geschrieben, oh, das ist ja interessant, das hätte ich weggeworfen. Ich so, halt, stopp, das kannst du nicht machen, das ist dafür gedacht. Also es geht um einen Aventinus Eisbock. Das ist halt ein, boah, ich glaube, von den klassischen Herstellungsmethoden das stärkste Bier, was man in Deutschland früher schon immer hergestellt hat. Das ist, heißt einfach ein möglichst starkes Bockbier, also ich glaube Doppelbock nimmt man als Basis dafür. Dann hat man das früher in Bayern, das ganze Fass, wenn es kalt genug war, in den Schnee geworfen, das durchfrieren lassen und dann hat man es angeschlagen und man hat quasi die Essenz unten rauslaufen lassen und das ganze Eis, was dann halt im Fass drin war, hat man weggeschmissen und man holt halt nur die Würze und den Alkohol unten raus. Das ist natürlich dann ein super intensives Bier, dunkel, das hat dann 12%. Das ist schon richtig, richtig heftig. Gibt's netterweise und glücklicherweise nur 0,3 Dreierflaschen. Und die Flasche, die ich getrunken habe, war jetzt 7 Jahre alt. Also das kommt ab Werk mit 5 Jahren Haltbarkeit. Und das war jetzt 7 Jahre alt. Ich kann es jetzt nicht beurteilen. Ich habe mir mal irgendwann welche auf Lager gelegt und hole jetzt so alle 2 Jahre noch die Flasche raus. Also ich habe eins nach 5 Jahren getrunken, eins nach 7 Jahren getrunken. Eins habe ich jetzt noch unten. Ich glaube, das hält noch mal so lange. Also es wird mich echt wundern, wenn das Bier schlecht werden würde oder irgendwie kippen würde. Da ist alles drin, was in dem Bier drin ist. Wie bei guten Weinen ist der Alkohol überraschend unauffällig. Na, also eigentlich wird man denken, 12% im Bier, das kann man nicht trinken. Ist aber hier ganz anders klar, man merkt, dass da Alkohol drin ist und zwar mehr als im normalen Bier, aber das ist so stark malzig und ein so kräftiges Bier, dass das echt super gut eingebunden ist und ich finde, das schmeckt nach 7 Jahren auch nochmal einen Ticken besser als nach 5 Jahren. Ich bin jetzt mal gespannt, was mit der 9-Jahres-Version dann wird, aber das Experiment war auf jeden Fall gut. Ich habe das ganz am Anfang vom Podcast schon mal gepickt. Das Bier und ich wollte es einfach nochmal sagen und bestätigen. Man kann das problemlos, wenn das nicht auf der Fensterbank steht, sondern irgendwo im dunklen Keller liegt, problemlos auch 7 Jahre aufbewahren und so wenig, wie sich der Geschmack geändert hat und so, wie das noch ein bisschen runder wurde, würde ich sagen, hält das Bier 2, 3, wahrscheinlich sogar noch mal 5 Jahre länger. Ja, kann ich empfehlen, habt ihr dann in 7 Jahren was davon.
Vielleicht kann man auch Flaschen aufkaufen, die Leute wegwerfen wollen oder so.
Ach so, du meinst, ich hätte das andersrum machen sollen. Ne? Ich hätte auch was dort sagen müssen. Übrigens, wenn ihr 7 Jahre alt ist, Aventinus Eisbock habt, das schickt lieber mir, bevor ich es wegschmeiße. Ich mache da irgendwas Geheimes mit. Ich kann das noch gebrauchen, dann trinke ich das einfach. Ja, das war mein Bierpick mal wieder.
Dann sind wir durch, glaube ich, für heute.
Yes.
Dann danke fürs Zuhören und für eure Unterstützung und eure netten Interaktionen und Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, bewertet und uns mit Premium und Abos und Daueraufträgen dafür belohnt, was wir hier tun. Und danke fürs Zuhören und tschüss.
Ciao.